möchten beten. Ja, lieber Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir dieses Vorrecht haben, vor deinen Thron zu kommen und dir viel, vielmals Danke zu sagen, dass wir dir gehören dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns in die Gemeinschaft mit dir gerufen hast. Ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen, dass du bezahlt hast, dass unter meinem Schuldbrief und unter dem Schuldbrief von vielen hier in diesem Raum drunter steht, bezahlt, ich hab's vollbracht. Danke, dass es gilt, auch was wir heute Morgen gehört haben, dir sind deine Sünden vergeben. Herr, und wenn noch jemand unter uns ist, für den das noch nicht persönlich angenommen worden ist, dann möchten wir ganz herzlich bitten, dass das doch in diesen Tagen passieren darf, dass diese Frau das annehmen darf, dieses Geschenk, und Vergebung der Sünden erfahren darf und neues Leben beginnt. Dieses Wunder auch des Aufstehens und des Zusammenrollens der Vergangenheit und dieser Matte, wie wir heute Morgen gehört haben. Herr, und wer noch Heilung bedarf, auch ja von viel Schmerz und Verletzung und was auch alles war in der Vergangenheit, bitte ich dich, dass das doch auch in diesen Tagen geschehen darf. Und ja, dass wirklich diese Matte zusammengerollt werden kann. Vielen Dank, dass du da bist und dass du das möchtest. Und ich danke dir jetzt, dass wir das Vorrecht haben, heute Abend diesen wunderbaren Psalm zu hören und einzutauchen. Schenke, dass es auch unser Psalm wird. Und bitte segne du Andreas Schäfer und rüste du ihn aus mit deinem heiligen Geist und mit den rechten Worten von dir. Danke, dass du jetzt da bist und wir rechnen mit deiner Gegenwart und mit deinem Wirken. Amen.
4. Eigentlich 5 große Texte sind es, in denen im Alten Testament dieser Felsen ganz besonders betont wird. Den ersten hatten wir gehabt mit Jakob in 1. Mose 49. Den zweiten hatten wir gehabt mit 5. Mose 32 mit Mose. Den dritten überspringen wir, obwohl es eine Frau gesagt hat. Nämlich in 1. Samuel Kapitel 2, die Hanna. Aber die ist schon so oft vorgekommen bei Frauenfreizeiten, dass wir Mut hatten, sie ausnahmsweise zu übergehen. Um zum vierten Text zu kommen, der heute Abend dran ist, und das ist David. David hat auch so einen Felsentext geschrieben. Und das ist dieser 18. Psalm, den wir jetzt hier heute Abend vor uns haben. Und dieser wunderschöne Psalm, Hanna hat es ja schon erzählt, dieser wunderschöne Psalm hat aber erfrischend lange 51 Verse. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Sie ihn erstens nicht auswendig kennen und dass Sie zweitens jetzt auch nicht erwarten, dass ich 51 Verse lese, geschweige denn auslege. Also wir versuchen eine Schneise zu schlagen in diesem Psalm und in diesem großen Felsentext. Und natürlich lesen wir ganz bewusst den Anfang und ich gehe mit Ihnen so in Ausschnitten in einer Lesung durch. Dieser 18. Psalm hat eine sehr lange Überschrift, eine Verortung im Leben des Davids und die ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Es hilft uns ja immer zu sehen, wann, wo, wie sind solche Texte entstanden und wie kann ich sie dann auch ein wenig besser einsortieren in die Biografie. Und im Psalm 18 steht drüber von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen. Das ist eine sehr aussagekräftige, sehr lange, sehr ausführliche Beschreibung. Und jetzt beginnt der Psalm. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Schrecke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Wir lesen weiter in Vers 17. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er fasste mich und er zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Vers 29. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Wir lesen noch den Schluss. 47. Der Herr lebt. Gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Vergeltung schafft und zwingt die Völker unter mich. Der mich errettet hat von meinen Feinden. Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Du hilfst mir von den Frevlern. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden, und deinen Namen Lob singen, der seinem König großes Heil gibt und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Haus ewiglich. David. Und wir haben es ja schon gesehen, auch mit dem Bild, was wir vorhin eingeblendet bekommen haben. Bei David, da gehen für uns als Christen ganze Welten auf. Das ist ja nicht irgendwer. Das ist ja nicht nur der große König, der von niemandem mehr in der Weise getoppt werden kann. Selbst Salomo, sein Sohn, hat eine ganz andere Prägung, ganz anderes Profil als David. David steht für so unglaublich viel für uns in der Bibel. Er steht natürlich für das riesengroße Thema der Psalmen und damit auch der Musik und der Dichtung mit all dem, was dazugehört. Das ist ja ein Faszinosum, was eine Fülle von Davids Psalmen wir in dem Psalter alleine haben und besitzen. Der 18. ist ja nur einer von ganz, ganz vielen David-Psalmen. Mit David geht natürlich auch die Tür auf zum großen Ereignis der Tempelwerdung, diesem Zentralheiligtum Israels. Endlich raus aus diesem transportablen Übergangsstadium der Stiftshütte zum festen Bau des Tempels mitten in Jerusalem. Sein ganzes Herzblut hat er da hineingelegt. Alles hat er vorbereitet, den Bauplatz, die Baumaterialien, die Architekturleistung. Alles ist gelaufen, damit sein Sohn da mit voller Kraft reingehen kann. Und tatsächlich, es wird der große, der salomonische Tempel eingeweiht. Und der Gottesdienst, der in diesem Tempel dann 1000 Jahre lief, der war eingeführt und vorüberlegt und durchdacht mit dem ganzen Tempelchor und all dem, was dazu gehört, von David. Denn der, dem da gedient wurde in diesem Haus, das war sein Gott. Das war der Gott, dem sein Herz gehörte. Und David, das steht ja auch dann tatsächlich für ein ganz enormes Aufblühen des Volkes Israel. Zum ersten Mal nach der Saul-Anfangsära die eine Nation Israel mit der Hauptstadt Jerusalem, der Davidstadt, dem Zionsberg. All das hängt mit diesem Mann zusammen. Natürlich, selbstverständlich. Mit David hängt auch viel Versagen, viel Schuld zusammen. Das wissen wir. Und das Erfahren, dass der lebendige Gott, wie wir es auch im Gebet gehört haben, wirklich der ist, der vergibt, der wieder auf den Boden der Reinigung und des Neuanfangs und der geschenkten Gerechtigkeit stellen kann. Und mit David hängt ja auch eine ganz besondere Erfahrung zusammen. Dass er selber, in 2. Samuel 7 können Sie es nachlesen, dass er selber der war, der natürlich erfahren hat, dass der lebendige Gott über seine Linie, über diesen aus Juda stammenden König David, einmal einen ganz anderen kommen lassen wird. Den Davidsohn, den Davididen, nämlich den Messias, Jesus, unseren Herrn. Und allein von dieser Linie bekommt natürlich dieser Psalm, und da können wir heute Abend, oder wollen besser gesagt, heute Abend auch nicht dran vorbeigehen, bekommt dieser Psalm natürlich noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Wenn es Ihnen gelingt, ganz kurz den realen David als Autor von Psalm 18 auszublenden und statt dem realen David den Davidsohn, nämlich Jesus, einzublenden, dann entdecken Sie, dass tatsächlich dieser Psalm 18 nochmal eine besondere Bedeutung bekommt, wenn er von Jesus gesprochen bei Ihnen und bei mir ankommt. Denn von Jesus gesprochen, zu Gott, seinem Vater, kriegt dieser Psalm nochmal eine ganz besondere Gewichtung. Wir entdecken, dass in diesem Psalm 18 wir ganz entscheidend das Erniedrigungsgeschehen von Jesus wiedergespiegelt sehen, bis hinein in den Todesschatten von Karfreitag und gleichzeitig natürlich einen wunderschönen Oster- und Auferstehungspsalm vor uns haben. Hören Sie nur ganz kurz mit, aus mit den Ohren von Jesus gesprochen, was hier in diesem Psalm steht. Wenn Jesus zu seinem Vater sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Diese ganz tiefe, innige Liebesbeziehung von Jesus zum Vater. Für uns neutestamentlich am allerbesten zu entdecken in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, wo er, der Sohn, aus seiner Liebe zum Vater alles aufgehen lässt und wir ihn miterleben und sehen, wie er das bekennt. Und dann erleben wir, wie er erniedrigt wurde. Des Totenreichs Bande umfingen mich, des Todes Schritte überwältigten mich, des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Und als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme, mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Und dann, er errettete mich von meinen starken Feinden. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Und Sie sehen plötzlich im Psalm 18 den Ostersonntag. Sie sehen, wie das Erdbeben da ist und wie die Steine wegfliegen und wie die Soldaten zur Seite weichen und wie Jesus aus dem Tod herausmarschiert und diesem Gott und Vater zujubelt. Und dann tatsächlich auch zu diesem Gott sagen kann, es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren, Söhne der Fremden müssen mir huldigen, Vers 45, der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Tatsächlich, der lebendige Gott hat mich erhöht in einer ganz außergewöhnlichen Weise. Und ich will dir danken, Herr, erstaunlicherweise, nicht nur unter meinem Volk, sondern unter den Heiden und deinen Namen Lob singen, der seinem König großes Heil gibt und Gnade erweist seinem Gesalten. Und damit mache ich Ihnen Mut, diesen Psalm und nicht nur diesen, sondern alle Psalmen, dieses Rollenwechselspiel ganz bewusst einmal zu praktizieren. Psalmen von Jesus gesprochen oder auf Jesus hingesprochen zu sehen und zu erkennen. Hier, Psalm 18, hat die christliche Gemeinde seit 2000 Jahren Karfreitag und den Ostersonntag abgespiegelt gesehen, dass der Davidsohn, dass Jesus sagt, so sieht's aus, so bin ich hinuntergezogen worden in den Tod und so hat mich der Vater erhöht und herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Das muss heute Abend gesagt werden. Das andere, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass Sie jetzt mit mir diese sehr prägnante Einleitung haben, diesen Vers vor dem Vers, diese historische Einsortierung. Und diese historische Einsortierung ist für uns natürlich ein Geschenk. Denn wir kennen ja von David wie von keinem anderen Mann aus der Bibel biografische Daten. Von niemandem haben sie eine solche Fülle von Daten und von Texten wie von David. Und wir wissen doch, dass da eine ganz außergewöhnliche Phase im Leben des David gab, wo wir immer wieder neu, wenn wir das nachvollziehen, nur kopfschüttelnd daneben stehen können. Das war diese eigenartige Phase, die in 1. Samuel 16 mit einem ganz ungewöhnlichen Ereignis begann. Sie kennen diese Passage. Da kommt dieser Samuel zur Familie des David und kommt mit dem Auftrag im Namen Gottes, den neuen König für Israel zu sein. Und Sie wissen es, das durfte eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht sein, weil es den bisherigen König noch gab. Der war noch in Amt und Würden und hatte in gar keiner Weise Lust und Interesse abzutreten. Jetzt lässt Gott aber kundtun, dass dieser König für ihn angezählt ist und ein Auslaufmodell ist und dass er einen neuen König salbt. Und tatsächlich ist passiert, Sie kennen die Passage, die ganzen Brüder marschieren durch, die Brüder von David, die werden alle verworfen und der Jüngste, der Letzte, der Kleinste, dieser David, dieser Hirtenjunge, der wird's. Tatsächlich. Der wird zum König gesalbt. Und das, was man sich nicht vorstellen kann, geschieht. Der David ist gesalbt, er ist ein von Gott Gesalbter und gleichzeitig ist sein Vorgänger noch da. Und das führt nun zu einer ganz verrückten Lage, zu einer spannungsgeladenen Lage, zu einer hochgefährlichen Lage. Es beruhigt einen nur eines, dass der David sich in diese Lage nicht selbst hineinmanövriert hat. Wenn man irgendwas sagen kann, David hat vieles gewollt und gemacht und getan, das war ein sehr handlungsstarker Mann, ganz eindeutig. Aber das hat er nicht gemacht. Diese Anforderung der Königssalbung, damit hatte er überhaupt nichts zu tun. Die hat zu dem Zeitpunkt der lebendige Gott gesetzt und gewollt und durchgeführt und bringt den David damit in eine unmögliche Lage. Und zwar jahrelang. Wir können nicht genau abschätzen, die Daten an der Stelle sind für uns nicht klar, wie lange diese Passage gedauert hat, die da der David erleben musste. Aber es waren mehrere Jahre, wo er ein Flüchtling war, aufgrund der Salbung, die Gott über sein Leben ausgesprochen hatte und der Nochpräsenz von Saul. Sie kennen diese Passage. Das sind die ganzen Kapitel ab 1. Mose, 1. Samuel 16 bis zum Ende des 1. Samuelsbuchs. Das ist die sogenannte Saul-Ära des David. Und in dieser ganzen Zeit war er der Staatsfeind Nummer 1 aus der Perspektive des Saul. Und man fragt sich, mein Gott, was hast du denn vor? Warum hast du das denn gemacht? Warum lässt denn David nicht einfach im Frieden noch ein paar Jahre bei Mama und Papa leben und Schafe hüten und dann wäre doch alles vollkommen unkompliziert gewesen. Der hätte da bleiben können und irgendwann kriegt der Saul sein Herzinfarkt, dann ist er weg vom Fenster und dann kommt der Samuel vorbei und sagt mal eben so, jetzt halten wir den Nachfolger. Alle wären glücklich, alle wären zufrieden. Und jetzt wird dieser David jahrelang gejagt und gesucht wie ein Top-Terrorist. Sagt, ich fühle mich wie ein Floh, ich bin wie ein Hund, das sind seine Bilder. Irgendwann erwischt der Saul mich noch und ich gehe drauf. Und Sie wissen, dann ist er in En-Gedi in der Höhle, seine Eltern muss er ins Exil bringen, die sind zwischengelagert ganz woanders. Dann haut er ab und geht zu den Philistern rüber und es gehen viele Sachen auch schief. Und man hat ein Mitleiden, dann macht er wieder blöde Fehler der David in der Zeit. Es kommen Menschen um. Menschen kommen zu Tode wegen ihm und der Lage. Und in der Zeit, was passiert denn? In dieser Zeit passiert etwas, was fortan für das Leben dieses Mannes ein Schatz ohne Ermessen ist. Der Mann reift in einer besonderen Qualität, dass er nämlich sein Vertrauen auf diesen Gott setzt. Er kann gar nicht anders. Er hat ja gar keine Möglichkeiten. Handlungsstark ist er gefesselt. Willensstark kann er nichts tun. Der Mann mit Visionen ist nicht in der Lage, irgendetwas umzusetzen, weil er keine Ahnung hat, wie lange das ganze Theater dauert. Und in dieser Phase, in dieser gefesselten Phase des David, reift das, was David zu David macht. Ein ganz starkes Vertrauen auf Gott. Und dann ist die Zeit vorbei. Saul stirbt, seine Söhne sterben, auch Jonathan, Sie wissen das. Tatsächlich, David kommt auf den Thron, Erst in Hebron, dann über ganz Israel. Faszinierend. Und dann kommt Psalm 18. Da kommt Psalm 18. Psalm 18 ist also, wie würden wir sagen, es ist ein Ergebnislied. Es ist ein Ergebnislied. Da ist jemand durch. Das ist ein riesengroßer Unterschied, Sie wissen das. Wenn in unserem Haus Prozesse ablaufen, unterschiedlichster Art, also Programme vorbereitet werden und Tagungen vorbereitet werden und das ist ja klar, das geht so Stückchen, Scheibchenweise, dann kommt das dazu und dann die Frage stellen und so und dann sind sie mittendrin im Ding und dann sage ich manches Mal ein bisschen frech, aber sehen Sie es mir nach, meinen Mitarbeitern, verschont mich mit euren Verlaufsprotokollen. Ja, verschont mich mit den 23 Zwischensteps. Ich will nur am Ende das Ergebnis. Das wäre toll. Das wäre toll. Wenn wir uns quasi rausbeamen könnten aus dem Verlauf. Also wenn wir quasi sagen, wir springen von der Salbung in 1. Samuel 16 zur Krönung in 2. Samuel 2. Puff, zack. Nein, Sie wissen, der Verlauf, das ist es. Das ist wirklich das, wo man durch muss. Aber irgendwann ist der Verlauf vorbei und dann sind Sie beim Ergebnis. Dann sind Sie beim Psalm 18. Der Psalm 18 sagt, dann stand ich tatsächlich da. Sagt David, ich guckte zurück und konnte nur sagen, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Das ist ein Ergebnislied. Und jetzt was besonders Schönes. Ich gehe davon aus, dass wenn Sie Ihre Bibeln bei Psalm 18 aufgeschlagen haben, dann steht unmittelbar in dem Feld, wo Psalm 18 steht, in Klammern garantiert, hoffe ich, wenn nicht, dann schreiben Sie es rein, 2. Samuel 22. Schauen Sie mal nach, ob das bei Ihnen da steht, bei Psalm 18. Irgendwo muss da 2. Samuel 22 stehen. Gut, denn das ist ganz, ganz wichtig. Denn Sie haben mit Psalm 18 etwas Faszinierendes, denn der Psalm kommt zweimal vor. Der Psalm 18 steht da, wo Psalm 18 steht. Aber der Psalm 18 wird noch einmal komplett in der Bibel wiederholt, aber in 2. Samuel 22. Und 2. Samuel 22 ist nicht etwa, wie wir es annehmen könnten, die Passage, wo das Ende der Saul-Ära dran ist, sondern 2. Samuel 22 ist das Ende des Lebens von David. Nach 2. Samuel 22 stirbt er nur noch. Das war's dann. Ja? Das heißt, dieser Psalm steht an zwei ganz entscheidenden Stellen im Leben des Davids, in seiner Biografie. Erster Auftritt vom Psalm 18 ist, als die Saul-Ära zu Ende war und der Mann durchatmen konnte und auf dem Thron saß. Und dann setzt die Bibel ihn noch einmal als Summe von der Summe an das Lebensende von diesem Mann und sagt, nicht nur der Teilabschnitt bis zur Saul-Ära ist die Wahrheit von Psalm 18, sondern das ganze Leben des David steht eigentlich unter diesem Ergebnis von Psalm 18. Unter einem Ergebnislied und in diesem Ergebnislied wird der lebendige Gott über die Maßen geehrt und gelobt. Es ist ein riesengroßes Danklied. Und dieses riesengroße Danklied, was Sie da vor sich haben, das hat doch für uns, die wir jetzt an Jesus Christus glauben, eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung, dass wir sagen, genau das, was hier im Psalm 18 steht, ist die Grunderfahrung und wird die Erfahrung der Jesusleute sein. Ganz viele von Ihnen sind mit mir ja schon Jahre und Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Sie haben die unterschiedlichsten Saulserfahrungen in Ihrem Leben durchgekaut. Passagen, wo sie sagen wollten, da wollte ich nie rein. Sowas wollte ich nie erleben. Das war nie in meinem Ansinnen. Eine solche Not, eine solche Schwierigkeit in der Intensität, in der Dichte, in der Länge, in der Dimension. Und irgendwann hat der lebendige Gott, es sei ihm gedankt für immer, mich da rausgeholt. Erfahrungen, die wir hatten, Krankheitsnöte, die wir hatten, Beziehungskatastrophen, die wir überlebt haben. Alles Mögliche gehört da rein. Erfahrung, wo wir dastehen wie ein David nach der Saul-Ära und nur sagen kann, oh, ich danke dir, mein Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das in meinem Leben getan hast. Ich bin in den Tod runtergesunken und du hast dich über mich erbarmt. Du hast tatsächlich mich ins Weite geführt, du hast mich herausgerissen, du hattest Lust zu mir. Ich danke dir, mein Gott. Und das steht nicht nur partiell in ihrem Leben, Dieses Danklied kommt noch komplett auf sie zu. Es kommt auf sie zu. Sie, die mit mir an Jesus Christus glauben, werden irgendwann mal ihren 18. Psalm singen. Dann werden sie singen. Was glauben Sie, was Sie singen werden? Was Sie singen werden, wenn Sie mit mir tatsächlich vor diesem Gott stehen? Ja, Sie werden einsingen. Sie werden vor diesem Gott stehen mit dem 18. Psalm und ihn sehen, Jesus sehen und sagen, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Hätte ich nie gedacht, du mein Fels, dass du mich tatsächlich dahin bringst, dass du mich durch die ganzen Jahre und Jahrzehnte durchschleifst, durchgezerrt hast, mich wieder hochgehoben, hochgepäppelt, festgehalten, getragen und sonst was mit mir gemacht hast und ich jetzt da stehe, wo ich immer stehen wollte, in deiner unmittelbaren Gegenwart. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Das Danklied ist ihre Zukunft. Sie können jetzt schon partiell mit mir ihre Danklieder singen, da wo die Saulsphasen zu Ende sind, wo sie sagen, oh Gott, ich danke dir, dass das vorbei ist. Ich danke dir, dass das vorbei ist. Und ich glaube, ihre Biografie und meine Biografie geben so partielle Saulsphasen frei, wo man es gespürt hat, dass der lebendige Gott Tonnen von einem genommen hat. Sie kennen diese Gefühle? Ah, Sie kennen sie. Ich erspare es, meine Biografie ist ein extra Thema. Also auf jeden Fall. Aber bei aller partiellen Erfahrung steht das eigentliche Danklied noch aus. Als der erste Gedankengang heute Abend, den 18. Psalm mit Jesus sehen. Der zweite Gedankengang, entdecken, dass hier partiell und abschließend ein Danklied dran ist. Und wenn Sie jetzt mit mir ein ganz klein wenig in den Psalm hineingehen, dann hat eigentlich alle Leser gewundert, dass der David diesen 18. Psalm, ja, wie soll ich das Ihnen denn sagen? Er hat ihn so allgemein formuliert. Also er hat ihn gar nicht, wissen Sie, mit historischen Details gespickt, die man hätte erwarten können. Er hätte ja ihn sagen können, und Herr, als ich damals in Engedi in der Höhle saß, ich danke dir heute noch dafür, dass du auf mich aufgepasst hast und dass du mir meine Schuld da vergeben hast, wo da die ganze Priesterschaft ums Leben kam. Mein Gott, was danke ich dir dafür? Oder du weißt, wie mir es dreckig ging in dieser unendlichen Not der Katastrophe von Ziklag. Also Sie können ein Ding, fehlt uns diese historische Präzision. Der 18. Psalm bleibt in einer gewissen Allgemeingültigkeit. Und damit haben natürlich Sie und ich eine wunderbare Chance, dass Sie da reinkommen. Sonst stünden Sie ja nur daneben und würden sagen, ach, interessant, was der Mann so erlebt hat. Aber indem es jetzt in dieser anderen Ebene bleibt, können Sie einfach mit rein, dem Psalm. Sie können mit mir rein und können sagen, David, du bist auf einer ganz anderen Liga, das wissen wir. Du bist im Alten Testament und wir sind im Neuen Testament. Du bist König, wir sind ganz normal bürgerlich. Du hast einen riesen geistlichen Dienst getan und gehabt. Wir schlurfen da auf einer ganz anderen Ebene. Aber die Grundprinzipien von da ganz oben gelten auch bei uns ganz unten. Und deswegen steigen wir ein und denken, was ist denn das, was nun diesen David so bewegt in diesem Psalm? Und was ihn tatsächlich tief bewegt, ist eine Rettungserfahrung. Die Erfahrung, dass Gott retten kann. Und natürlich können Sie in die Beschreibung dieses Rettungsereignisses das jetzt hier lesen und Sie merken, dass er es tut, schon der David tut, indem er alte Vokabeln für sich nochmal nimmt. Man spricht davon, dass der David die Exodus- und Sinai-Tradition aufnimmt. Heißt auf weniger dramatisch, er hat gesagt, das, was ich erlebt habe, vergleiche ich mit dem, was Israel erfahren hat, als sie aus dem Kerker von Ägypten durchs Rote Meer hindurchgeführt wurden ins gelobte Land. So ging's mir. Ich war eingeschnürt wie in Ägypten und Gott hat mich tatsächlich rausgeholt. Er hat mich rausgeholt. Das Mose-Bild taucht vor uns auf. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, fasste mich und sog mich aus großen Wassern. So wie damals dieses Körbchen rausgezogen wurde mit dem Mose und dieser Mose vor dem Ertrinken gerettet wurde, so erfährt sich der David. Gott hat mich gerettet. Gott hat mich gerettet. Zentral für die Glaubenden aller Zeiten sind tatsächlich diese Rettungserfahrungen. Dazu zählt, da kann ich jetzt wirklich direkt eins zu eins, wie wir es auch im Gebet gehört haben, anknüpfen an den Text von heute Morgen. Unsere zentrale Rettungserfahrung ist, dass der lebendige Gott uns aus der Sünde, aus dem Tod, aus dem Gericht, aus der Hölle herausgeholt hat durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat uns da herausgezogen, weil er Lust zu uns hatte, weil es ihm gefallen hatte, weil er das wollte. Und jetzt kommen nämlich Verse, die Sie eigentlich gar nicht lesen können, richtig lesen können, wenn Sie das nicht mit neutestamentlichen Ohren tun. Denn was sagt jetzt dieser Gerettete? Der Gerettete sagt in Vers 21, der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte ja die Wege des Herrn und ich bin nicht gottlos wider meinen Gott. Ich halte alle seine Gebote und habe sie vor Augen. Sein Gebot verwerfe ich nicht. Ich bin ohne Tadel vor ihm und ohne Schuld. Und Sie merken, wenn Sie das sagen würden, ohne das in einem neutestamentlichen Sinn zu sehen, würden Sie sagen, geht gar nicht. Geht gar nicht. Kann ich guten Gewissens doch nicht sprechen. Kann ich aber dann sprechen, wenn ich weiß, dass Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist, dass Jesus Christus die Reinheit meiner Hände ist, dass Jesus Christus der ist, der meine Schuld von mir genommen hat, dass ich in einer Reinheit, einer Gerechtigkeit tadellos dastehe und das sagen kann und damit mich nicht selbst verherrliche, sondern den, der mir und Ihnen, die wir in Christus sind, das geschenkt hat. So können Sie diese Reinheitstexte im Alten Testament in einer ganz besonderen Weise lesen und indem Sie sie lesen und bekennen, werden Sie nicht zu selbstvergötternden Überfliegern, sondern Sie verherrlichen den, der Ihnen diese Reinheit und diese Gerechtigkeit geschenkt hat. Sie kennen ja noch mehr solche Texte. Ich erinnere Sie nur an diesen berühmten Adventspsalm. Mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und da heißt es doch davor eigentlich, wer darf denn überhaupt da reingehen? Wer darf denn da reingehen in diese Tore des Tempels? Und dann heißt es da, der unschuldige Hände hat, der rein Herzens ist, der nicht bedacht ist auf Lug und Trug, der nicht falsche Eide schwört. Und je länger Sie lesen, müssen Sie sagen, dann bin ich nicht drin. Dann bin ich nicht drin, dann sind die Tore da, aber ich darf nicht rein. Denn den Check an der Seite, den überstehe ich nicht. Aber in Christus, in der Rettungserfahrung, in Christus gehe ich da rein. Und jetzt sagen Jesus, Leute, ich habe einen Felsen, ich habe diesen Golgatha, diesen Christusfelsen und auf dem stehe ich und auf dem bekenne ich, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Und ich darf jetzt sagen, ich bin ein Geretteter. Und wer das bekennen kann, der hat natürlich ein unglaubliches Geschenk. Ein unglaubliches Geschenk. Die Erfahrung, dir sind deine Sünden vergeben. Die Erfahrung, all meine Schuld liegt auf ihm. Das Glaubenswissen, dass meine Biografie getilgt ist durch das Blut von Jesus Christus, ist das absolute Geschenk und Vorrecht der Jesus, Leute. Mann, was haben wir es gut. Was haben wir es gut. Sie kennen Ihre Biografie und ich kenne meine. Und nach außen sind wir alle nett, das wissen wir. Und Sie wissen, was passiert, wenn einmal Jesus in Ihr Leben reinguckt und in mein Leben. Das halten Sie mit mir ja gar nicht aus. Sie halten sich in den Augen von Jesus nur aus, wenn sie ihn als den Gekreuzigten in ihrem Leben haben. Und der ganze Mist ihres und meines Lebens, das Versagen, die Sünde, die Unreinheit, die Gottlosigkeit, das Misstrauen, das ganze Ding, das ganze Kapitel eines langen Menschenlebens getilgt ist durch sein Blut. Was für ein Geschenk. Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie, ich weiß nicht, wie lange Sie schon Christ sind, ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte Christ, dass mir es am Anfang viel selbstverständlicher war. Klar, Jesus ist für mich gestorben, schön, danke, und was jetzt? Und je länger ich lebe, desto mehr denke ich, was für ein Wahnsinn, dass der allmächtige Gott alles in Jesus Christus mir vergeben hat. und wir einander ansehen dürfen als geheiligte, gerechtfertigte, von allen Sünden befreite Menschen und in diesem Wissen der Rettungserfahrung getrost in die Zukunft, getrost in den Himmel abmarschieren können. Was ist das für ein Geschenk? Unglaublich. David nimmt uns mit hinein und sagt, ich habe den Felsen der Rettung, das ist meine Realität. Und wenn ich bei ihm ankommen werde, dann werde ich das in einer ganz besonderen Weise erfahren, dass er mir zum Ausdruck bringt, was Jesus so sagt. Wenn mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Was für ein Gut. Das andere, was uns dieser Psalm, dieser Felsenpsalm zum Ausdruck bringt, ist natürlich, dass wir hier einen David sehen, der sagen, ich habe nicht nur eine Rettungserfahrung gemacht, ich habe natürlich in diesen Jahren eine Vielzahl von Glaubenserfahrungen gemacht. Glaubenserfahrungen. Ich habe gelernt, auf diesen Gott zu vertrauen. Ein Gespräch heute, das im Laufe des Tages so im Rahmen der Gemeinde so abgewickelt wurde, erzählte mir ein junger Mann, wie das für ihn zu seiner Lebenserfahrung jetzt gehört. Nicht nur von der Richtigkeit christlichen Glaubens überzeugt zu sein, das ist ja das eine, sondern jetzt tatsächlich zu erleben, das trägt, das hält, das geht. Ich kann wirklich in einem ganz normalen Leben im 21. Jahrhundert auf diesen Gott setzen. Der ist ein Fels, der lässt mich nicht einfach da abschmieren. Der ist da. Und dann kommen doch diese Texte, die uns hier der David vor Augen führt. Er sagt, ich hatte doch unendlich viele Herausforderungen. Ich hatte militärische Herausforderungen, denen ich komplett unterlegen war. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand davor wie vor einer Mauer. Und dann heißt es ja in diesem Psalm 18, einer der wichtigen Sätze, dann kann ich tatsächlich mit meinem Gott über die Mauern springen. Es heißt hier nicht, und dann hatte ich so eine Power, dann habe ich das doch geschafft, sondern ich kann mit meinem Gott über die Mauer springen. Und das ist nicht so ein Pferdesprung, ja, nach dem Motto, ach, wie galant der David drüber springt, sondern das Bild, was hier steht, ist das Bild, wo sie vor einer Mauer stehen und denken, da komme ich nie drüber. Und dann greift einer mit einer starken Hand und zieht sie hoch und zerrt sie über diese Mauer drüber. Sie wären nie rübergekommen. Es ist kein edler Sprung, sondern sie sind plötzlich auf der anderen Seite und denken, wie bin ich denn da rübergekommen? Hätte ich nie gedacht. Es hat ein bisschen geschrappt und irgendwie dachte ich, ach du Schande, aber ich bin auf der anderen Seite. Mein Gott, tatsächlich, ich bin noch da. Die militärische Katastrophe hat mich nicht runtergekriegt. Er hatte Feinde ohne Ende, äußere und innere Feinde. Er war gelähmt. Die Sünde hat ihn manches Mal gelähmt, dass er nicht rauskam. Er hat Unmenge von Blockaden erlebt. Er hat immer wieder auch natürlich Erfahrung gemacht, dass es so zäh war, unendlich zäh war. Die Wochen, die Monate, die Jahre auf der Flucht, die hatten gar kein Ende. Das ist wie dieses im Nebel unterwegs sein. Das ist wie so ein Felspassus auf einer Wanderung, wo man denkt, wann hört das endlich auf? Und hat erlebt, dass der lebendige Gott ihm da hilft. Was war denn sein Instrument? Was war denn seine Methode? Er sagt es doch, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Warum lesen wir bis heute diese Gebete? Warum? Weil wir uns in unserer ganz anderen Lage, auf eine eigentümliche Weise, identifizieren können mit der Not des Glaubenden, des David, der zum Ausdruck bringt. Der ist König und 3000 Jahre her, alles anders und doch genau gleich. In meiner Not schrie ich zu meinem Gott, rief ich den Herrn an und der erhörte meine Stimme. Die zentrale Glaubenserfahrung des David basiert darauf, Gott hört Gebet. Der lässt mich nicht hängen, dem bin ich nicht egal. Mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen. Du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Die Wege des lebendigen Gottes sind vollkommen. Gott rüstet mich mit Kraft. Er macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen. Er stellt mich auf die Höhen. Erfahrungen, die er gemacht hat, aus dem Betenden heraus. Wunderbar, wie das hier beschrieben wird. Es ist ja eine der Erkenntnisse von uns Christen, dass wir, so bescheuert das ist, alle miteinander sagen müssen, die wesentlichen Erfahrungen unseres Glaubens haben wir nicht auf den leichten Strecken gemacht, sondern die wesentlichen Erfahrungen der Präsenz unseres Gottes haben wir mitten in dem Mist gemacht, mitten im Siff, mitten in der Not, mitten im Schreien. Der lebendige Gott beweist seinen Felsencharakter nicht auf einem lichten Mai-Spaziergang, sondern mitten im November. Ja, Nieselregen, nass, kalt, trüb. Da brauchen Sie einen Felsen. Da brauchen Sie was, auf was Sie stehen können. Wenn Sie da schreien, dann brauchen Sie einen, der hört. Und da haben Sie den, der hört. Denn von ihm heißt es, der Herr lebt. Der Herr lebt. Gelobt sei mein Fels. Sie haben hier bei dem David den Felsencharakter als eine Erfahrung der Rettung und als eine Fülle von Glaubenserfahrungen, die bei ihm beschrieben werden als ein Mann des schreienden Gebetes zu seinem Gott. Das Gebet ist die zentrale Ebene, mit der wir Kontakt aufnehmen zu unserem Gott. Und dann möchte ich gerne schließen mit meinen Schneisen zu diesem 18. Psalm, diesem Felsentext, dass er uns dieser David nicht nur von seiner Rettungserfahrung berichtet und von seinen Glaubenserfahrungen, sondern, und vielleicht ist das ihn ein bisschen eigenartig oder ein bisschen peinlich, und vielleicht ist es deswegen gerade gut, dass jetzt in diesem Augenblick auch ein Mann ihnen da sagt, sie haben ja eine der schönsten Liebeserklärungen, die es in der ganzen Bibel gibt. Eine der schönsten Liebeserklärungen. Hier erklärt der große David seinem Gott seine Liebe. Das ist bei uns ja noch ein bisschen verbogen, ein bisschen fromm, lutherisch eingedeutscht für uns, wenn es hier heißt, herzlich lieb habe ich dich. Ja, dann ist das schon so ein bisschen verbogen. Ja? Das ist schon so bei uns schon sprachlich drin. Glauben Sie es mir, Sie haben hier einen Satz, den es so nicht mehr im ganzen Alten Testament gibt. Eine solche Form eines eindeutigen, klaren Liebesbekenntnisses wie hier gibt es so nicht mehr. Hier steht ganz einfach, ich liebe dich. Zack. Ohne Firlefanz drumherum. David sagt zu diesem Gott, ich liebe dich. Und dann merken Sie, das ist nicht nur eine Sache des Kopfes. Auch, der Mann konnte denken. Das ist nicht nur eine Frage des Willens, auch der Mann hatte einen Willen. Das ist eine Frage des Herzens, der Person, inklusive aller Emotionen. Ja, und das hat er seinem Gott gesagt. Ich liebe dich. Und verstehen Sie, das zu sagen, das ist das, was uns bei David so auffällt. Ach, was hat der Mann Mist gebaut? Ganz klar. Und wird nicht kleingeredet, wird nicht versteckt. Aber was macht ihn denn so anders als ein Mann wie Saul? Doch nicht der höhere Intellekt oder die bessere moralische Integrität, sondern das macht ihn so besonders, dass sein Herz, seine Person, seine Lebensmitte bei diesem Gott war. Und Sie merken das daran, dass unmittelbar nach diesem Liebesbekenntnis von David zu seinem Gott passiert ja etwas ganz Eigenartiges. Es passiert eine Kulmination von Possessivpronomen. Sie kommen gar nicht mehr raus. Sie kommen überhaupt nicht mehr raus. Haben Sie es gelesen? Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, mein Schild, mein Berg meines Heils, mein. Aber nicht im Sinn von diesem bescheuerten Egoismus. Den kennen wir ja auch. Mein Haus, mein Boot, meine Frau, mein Geld, ja? Sondern Sie merken hier einen ganz anderen Egoismus. Einen schönen Liebesegoismus. Sie kennen den doch. Wenn wir das sagen, du bist mein Schatz, mein Glück, mein Leben, wird niemand sagen, sei nicht so egoistisch. Ja? Sondern jeder würde wissen, das ist Ausdruck des Herzens. Und wenn hier David zu Gott sagt, du bist das alles für mich, du bist mein Fels, du bist meine Burg, du bist mein Erretter, du bist mein Gott, du bist mein Hort, du bist mein Schild, dann sagt Gott jetzt nicht, hör auf. Dann steht Gott da und sagt, und ich habe Lust zu dir, Vers 20. Das ist das Gegenüber. Er hatte Lust zu mir, er hatte Gefallen daran. Es ist ein auf Gegenseitigkeit. Der lebendige Gott streckt sich auf den David aus und sagt, David, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und Gott sagt, und David sagt zu seinem Gott, und ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Das heißt, die Summe des davidischen Lebens, Abschnitt 1 bei Saul und Abschnitt 1 am Ende seines Lebens, 2 Samuel 22, steht in einem kleinen Minisätzchen am Anfang dieses 18. Psalms. Ich liebe dich, mein Gott, ich liebe dich. Das war sein Leben. Deswegen merken wir, wenn wir das neutestamentlich sehen, deswegen können wir ja auch nicht sagen als Christen, das können wir nicht. Ich habe noch partiell Jesus dabei. Das geht doch nicht. Verstehen Sie, Sie können doch nicht partiell lieben. Sie merken, das hat ja immer etwas Ganzes, Umfassendes, alles einschließend und alles andere Ausschließendes. Und deswegen merkt man, je länger man Christ ist und Jesus einzieht in ihr Leben, Wohnung bei ihm nimmt, Epheser 3, sich ausbreitet und das Bekenntnis von ihm nicht erzwungen wird, sondern sie es ihm gerne sagen, ich hab dich lieb, mein Gott. Desto mehr geht das nicht, dass sie das nicht natürlich auch ausleben wollen, allen Bereichen ihres Lebens, in allen ihren Mandaten, in allen Umfeldern, die sie sind, in ihrem, was ihre Persönlichkeit ausmacht. Und deswegen verstehen wir dann, dass ein Mann wie Paulus sagen kann, Galater Brief, Kapitel 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und man muss sagen, oh, der arme Paulus, dann ist ja gar nichts mehr mit ihm los, dann geht er ja quasi ein. Und sie werden sagen, von immer, von Menschen, schon auf der menschlichen Ebene, wenn es weiß, ich liebe und sage, du lebst in meinem Herzen, dann geht er auch nicht ein. Ja, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, in meiner jetzigen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich gelebt hat. Und jetzt merken sie, so ist stimmig. Du hast Gefallen an mir, mein Gott. Und ich sag dir in der partiellen Erfahrung und ich sag dir es als Fazit meines ganzen Lebens, ich liebe dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, mein Schild, mein Berg meines Heils, mein Schutz. Ich weiß, 51 Verse sind zu viel, auch zum Auswendiglernen. Aber wäre nicht der zweite und dritte ein guter Anfang, damit sie ihm was sagen können und nicht immer nachschlagen müssen, wenn sie ihm, ihrem Gott, meinem Gott, ihrem Jesus, meinem Jesus, eine Liebeserklärung machen wollen, dann bieten sich Psalm 18, die Verse 2 und 3 optimal an. Und sie können mir sagen, dass die anderen 51 auch gelten. Ich liebe dich, mein Gott. Wir beten noch. Wir danken dir. Vater in Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir das entdecken dürfen, auch an diesem Abend über der aufgeschlagenen Bibel, wie wirklich unverdient gut wir es haben. Und was es für ein Glück und Vorrecht ist, zu dir jetzt schon gehören zu dürfen. Wir danken dir, dass du uns diese Rettung in Jesus Christus geschenkt hast. Wir jubeln dir zu über diesen Satz unseres Lebens, den du gesprochen hast. Dir sind deine Sünden vergeben. Wir danken dir für die Glaubenserfahrung, die du uns machen ließest, auch wenn die Umstände so oft so bescheuert, so unerträglich, so unverständlich, so qualvoll waren. Du warst da. Du warst da. Als ich schrie zu dir, da hörtest du. Und wir danken dir, dass je länger wir mit dir unterwegs sind, desto mehr bist du für uns keine Sache, kein Gegenstand, kein Teil unseres Lebens, sondern du bist unsere große Liebe. Und jetzt schon wollen wir es dir sagen. Herr, unser Gott, wir lieben dich. Und wir danken dir für das, was du für uns bist. Und das wird in alle Ewigkeiten so bleiben. Gelobt seist du, du unser Fels. Amen.